Gnade regiert. Ich bin so froh, dass das stimmt. Gnade regiert. Und das ist das, was bleibt. Gnade vor Gott. Und da bin ich mega froh drum. Es ist ein leicht emotionaler Moment für mich. Jetzt zu wissen, dass ich das letzte Mal da predigen werde. Außer ich komme dann doch einmal wieder. Jetzt sind es noch 4 Wochen, wo ich da bin. Und 18 Jahre, also fast 19, schaue ich zurück. Und was bleibt, ist die große Frage gewesen, wo mich die letzte Woche beschäftigt hat. Was ist das, was mir wirklich wichtig ist? Was ist das, wo mein Herz dafür brennt? Was ist das, wo ich mir wünsche, dass es überdauert? Das sind nicht Brunch-Gottesdienst. Das sind keine Abend-Gottesdienst. Das sind keine Karwochen. Das ist alles schön und gut. Das sind neue Formen, die man ausprobiert. Und das müssen wir. Wir müssen immer wieder Neues ausprobieren. Und wir dürfen da wieder ganz bequem alle Sachen beenden. Das ist nicht schlimm. Und das hoffe ich auch, dass ihr so weiter unterwegs seid. Ob in einem Jahr noch Brunch-Gottesdienst stattfindet oder nicht, egal. Es ist wirklich egal. Aber wisst ihr, was ich mir wünsche, was bleibt und was zunimmt, ist das, was Katrin vorher vorgelesen hat. Vielen Dank, dass du der Predigttext schon so vorgelesen hast. Das wünsche ich mir von ganzem Herzen, dass die Liebe zunimmt, dass die Liebe wächst, dass es immer mehr wird. Nicht nur zu Gott, sondern die Liebe zum Nächsten. Zu dem, wo vielleicht so ganz anders ist wie ich, wo so anders denkt, so anders glaubt, so anders Gottesdienst feiert. Aber das ist das, was ich mir wünsche, wo bleibt. Weil wisst ihr, an der Liebe zueinander soll die Welt erkennen, dass wir Christen sind, dass wir Freunde von Jesus sind, dass wir Nachfolger von ihm sind. Ich wünsche mir, dass die Liebe zueinander ist, wie die Brille, die Tabea jetzt dann bringen wird. Ich habe im Internet so Brille gefunden, wenn man durch die Dürre schaut und ins Licht schaut, dann sieht man lauter Herzchen. Und es ist mir völlig bewusst, dass wir nicht immer mit solchen Brillen umeinander laufen können. Und doch würde ich es mir wünschen, dass wir alle, wenn wir durch die Gegend laufen, wenn wir da in der Gemeinde sind, wenn wir miteinander reden, dass wir durch eine Brille von der Liebe einander zuschauen und anschauen. Ich möchte den Text heute Morgen teilen mit euch aus dem 1. Korinther 13. Die Vers, wo Paulus direkt aus dem Herzen fließt und wo ich mich dermaßen gut damit identifizieren kann. Und wo ich merke, hey, da geht mein Herz auf, da kommt was in mir zur Ruhe. Sie bringt was auf den Punkt, wo mir wichtig ist. Oft wird der Text ja für Hochzeiten gebraucht. Aber der Text ist an eine Gemeinde geschrieben. An die Gemeinde in Korinth, danke. Ich muss euch das gerade noch schnell sagen, hier, Brille. So sehen die aus. Jeder von euch kriegt am Ende so eine, dass ihr es auch ja nicht vergesst. Wenn ihr da durchschaut und dann zu der Lichtli schaut, dann sieht man lauter Herzen. Nicht nur für Verliebte gut, sondern für alle. Der Text ist nicht an zwei Liebende geschrieben, wo auf der Wolke 7 schweben und alles nur durch die rosa-rote Brille sehen. Der Text ist an eine Gemeinde geschrieben, an Gemeinde in Korinth. Und ich frage mich ganz oft, was für Zustände müssen geherrscht haben, damit der Paulus, den Korinther, die Worte schreiben. Anscheinend ist es dort nicht so harmonisch, liebevoll, ruhig, gelassen, zu und her gegangen. Paulus hat ziemlich deutliche Worte gebraucht. Er hat sie daran erinnern müssen, wie es Verhalten aussieht, wo sich die Liebe zeigt. Gehen wir also nach Korinth, eine Hafenstadt am Polonaes. Die Gemeinde von Korinth ist zwischen zwei Häfen gelegen. Korinth, pulsierende Metropole, wo gewachsen ist und wo voller Probleme ist. Und zwar, weil die Menschen unterschiedlich sind und unterschiedlich bleiben. Da klafft Schere zwischen Arm und Reich auseinander. Da treffen Hafenarbeiter auf gelehrte Geschäftsleute, die unheimlich viel Geld hatten. Da treffen Freie auf Sklaven, Griechen auf Juden. Ein riesiges Gemisch. Probleme vorprogrammiert. Da machen die einen religiöse Erfahrungen, die sie glauben lassen, dass sie frömmer, besser, christlicher und ernsthafter glauben als alle anderen, die nicht so sind und nicht so glauben wie sie. Und genau deren Gemeinde schreibt der Paulus einen langen Brief. Mit vielem Konkreten, aber noch viel mehr Grundsätzlichem. Gemeinde in Korinth ist reich an Geistesgaben, aber anscheinend arm an Liebe. Und das Fazit, wo der Paulus zieht in der ersten paar Verse, ist: höchste Frömmigkeit ohne Liebe ist nichts. Und wisst ihr, was mich wirklich schockiert? Ist, dass es das anscheinend gibt. Man kann anscheinend mega fromm sein und Menschen lieblos behandeln. Es ist möglich. In Korinth war es möglich. Und ich glaube, es ist auch heute bei uns möglich. Und der Paulus sagt klar, hey, Frömmigkeit ohne Liebe ist nichts. Ist nichts. Wie beschreibt denn, wenn der Paulus von der Frömmigkeit redet? Stell dir mal vor, eine Person, die immer die richtige Worte findet, wo die Fähigkeit hat, die komplizierteste Sachverhält zu erklären und zu verstehen und zu durchschauen. Eine Person, wo die Lage immer klar und richtig beurteilen kann, wo weiß, was richtig und was falsch ist, wo die ganze Bibel kennt, Gottes Wille klar erkennen kann und dann ist die Person auch noch mit grenzenlosem Mut ausgestattet, um für andere da zu sein und für andere zu leben. Und die Person hat keine Angst, zu kurz zu kommen. So wollen wir doch alle sein. So wollen wir doch alle. Dahin streben wir. Es sind lauter zentrale Fähigkeiten, die uns helfen, unseren Glauben zu leben. Und dann gibt es das große Aber. Paulus sagt, das kannst du alles vergessen. Es ist alles nichts wert. Es ist alles nichts wert, wenn die Liebe fehlt. Das heißt nicht, dass Gaben nichts wert sind. Aber wenn wir die Gaben lieblos praktizieren, dann ist es nichts wert. Der Paulus sagt, übersetzt in meine Sprache, du kannst alles vergessen, das ist alles nichts wert, wenn dir die Liebe fehlt. Du kannst der perfekte Typ sein, Bilderbuch-Christ, mit allen Fähigkeiten, die es gibt. Und du bist doch ein armseliges, kleines Etwas, sogar nichts, wenn dir die Liebe fehlt. Deine Rede, mag sie noch so genial sein, klingt hohl. Und deine Heldentaten werden nichts und niemanden bewegen. Ohne Liebe ist alles nichts. Und unser Predigttext nimmt da kein Blatt vor den Mund. Der ist schonungslos ehrlich mit uns. Und ich glaube, da kann keiner von uns wegschauen. Nicht einer. Und dann geht Paulus weiter und sagt, hey, wie sieht denn die Liebe aus? Wie sieht denn das Verhalten aus, wo uns prägen soll? Und ich finde es mega spannend, dass dann der Paulus anfängt, Dinge zu erklären, wie die Liebe ist, aber viel öfter erklärt er, wie die Liebe nicht ist. Anscheinend tun wir Menschen uns einfacher, Dinge zu erklären, indem wir sagen, wie es nicht ist. So wollen wir nicht behandelt werden. So wollen wir nicht. Ich kann leider nicht zu jedem Punkt Beispiele aus meinem Leben bringen. Es gäbe zu jedem Punkt viele Beispiele aus meinem Leben. Aber dafür habe ich leider bis wenig Zeit. Aber steigen wir mal ein. Die Liebe ist langmütig. Oder man kann auch geduldig sagen. Man könnte auch sagen, die Liebe ist zäh. Sie gibt der anderen nicht auf. Sie verliert nicht das Interesse am anderen. Auch wenn er anders denkt, auch wenn er anders lebt, wie ich es machen würde. Sie bleibt dran. Sie hat einen langen Atem. Die Liebe ist gütig. Güte ist Gegenteil von Hartherzigkeit. Die Güte verschenkt sich und umfasst der andere trotz oder vielleicht sogar mit all seinen Problemen, Schwierigkeiten und Widrigkeiten. Die Liebe eifert nicht. Das heißt, sie verfolgt nicht rücksichtslos ihre eigenen Ziele. Anscheinend hat es in Korinth gegeben, Menschen gegeben, die sehr eifrig unterwegs waren. Aber Paulus sagt, nein. Sie prahlt nicht. Das heißt, sie stellt sich nicht besser dar, als sie ist. Sie hat sich nicht nötig, sich ins richtige und ins bessere Licht zu rücken. Sie ist nicht taktlos. Der Luther sagt, sie ist nicht ungehörig. Das heißt, sie weiß, wo ihre Grenzen sind. Wo die Grenzen zu dem gemeinhin Akzeptablen liegen und wo nicht. Aber der Luther und auch Jesus selbst haben sich da dann schon mal rausgenommen. Weil weder der Luther noch Jesus haben immer so taktvoll gehandelt. Sie haben mit korrupten Beamten und Prostituierten Zeit verbracht. Das hat Menge überhaupt nicht als stilvoll und taktvoll empfunden. Und deshalb kann es das nicht sein. Es geht um gute Umgangsformen. Es geht darum, den anderen mit Respekt zu behandeln. Und vielleicht sogar noch einen Schritt weiter. Es geht darum, die Würde vom anderen zu achten. Es geht so schnell, dass wir gerade an dem Punkt schuldig werden. Ein kleines Beispiel von mir. Wir waren die Woche, Tabea, der Timi und ich, in der Lindewiese an der Retrette von der Mitarbeitenden vom Bund ETG. Und wir sind auf dem Highway gewesen, im Auto gesessen und haben austauscht über das, was wir gehört haben. Und irgendwie, ich kann es mir nicht erklären, wie, sind wir auf meine Familie zu sprechen gekommen. Und ich habe ihnen erklärt, wie das bei uns daheim so zu und her geht. Ich habe ihnen erklärt, wie die Beziehung zwischen meinen Brüdern und meinen Eltern so läuft. Und ich war ziemlich ehrlich in meinen Erzählungen. Im Nachhinein habe ich gemerkt, dass ich damit die Würde von meinen Brüdern und meinen Eltern bloßgestellt habe. Ich habe das Bild, was Tabea und der Timmy von meinen Eltern und von meinen Brüdern haben, negativ beeinflusst. Wisst ihr, es stimmt alles. Es ist alles wahr. Aber es hat die Würde von meinen Eltern und von meinen Brüdern bloßgestellt. Und das ist nicht richtig. Und kennen wir das nicht alle? Im Namen der Wahrheit sagen wir vielleicht irgendwas weiter und dabei wird eine Person bloßgestellt, aber ich wollte ja nicht lügen. Wie schnell passiert es, dass wir die Würde von jemandem ankratzen? Der Paulus fordert uns nur das Kapitel vorher auf. Diejenigen Glieder, die uns am wenigsten ehrenwert erscheinen, umgürten wir mit umso größerer Ehre. Hey, was für gewaltige Wort! Diejenigen Glieder, also es sind nicht irgendwelche fremde Schnösel. Das sind Menschen, mit denen du jetzt hier in der Reihe sitzt. Und wo du das Gefühl hast, die haben es nicht verdient. Die umgürten wir mit umso größerer Ehre. Ein Beispiel aus der Bibel, werde ich euch auch nicht vorenthalten, das ist der Noah. Der Noah liegt nackt und besoffen im Zelt. Und seine Söhne, der Ham und der Japhet, gehen leise und behutsam ins Zelt und decken ihn zu. Ohne den Blick zu heben, also ohne zu schauen, was da genau alles abläuft, gehen sie und schützen ihn vor neugierigen Blicken. Vor verurteilenden Blicken. Sie hätten ihn auch bloßstellen können. Sie hätten sagen können, oh, schaut mal, dieser Gottesmann, seht her, besoffen und nackt liegt er da. Aber nein, sie haben zudeckt. Sie haben bedeckt, ohne selber auf seine Scham zu schauen. Sie haben seinen nackten Körper bedeckt. Liebevoll, würdevoll. Leset es mal nach, Genesis 9. Nicht immer sind die Beispiele so klar wie beim Noah. Volksbibler, ich weiß, man kann die halt davon halten, was man will, sie ist an mancher Stelle wirklich zu kritisieren, sagen wir es jetzt mal so. Aber der Vers übersetzt sie so. Liebe will Leute nie fertig machen. Und ich überlasse es jetzt dir und deiner Fantasie, wie das aussehen könnte, wenn wir in unserem Umgang mit Schuld, Scham, Schande, Andersartigkeit und Richtungsstreit so umgehen würden. Die Liebe sucht nicht das Ihre. Sie sucht danach, was das Beste für den anderen ist. Was braucht denn die Person in dieser Situation? Und vergesst nicht, hier geht es nicht um ein verliebtes Paar, wo sich eh immer darum kümmert, was braucht der andere? Kann ich ihm noch was Gutes tun? Es geht um Menschen in einer Gemeinde, die sich vielleicht noch nicht einmal schmöcken können. Wo es heute auf derselben Bühne hin. Aber es bleibt, wir sollten danach suchen, was für den anderen gut ist und nicht, was für uns selber gut ist. Und das finde ich schon eine ziemlich krasse Sache, wenn ihr mich fragt. Sie lässt sich nicht zum Zorn reizen. Es gibt die Art von Zorn, wo lieblos ist, die aus dem Affekt heraus passiert und wo der andere fertig macht und runter macht. Allerdings gibt es auch noch eine andere Art von Zorn. Und in der Bibel finden wir das ab und zu mal. Zum Beispiel beim Saul. Und zwar die Wut oder der Zorn, wo durch Gottes Geist bewirkt wird. Ein Rabbiner hat einmal ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal zwischen religiösem motiviertem Zorn und Gottes Zorn, wo uns erfüllt, definiert. Und zwar hat er gesagt, religiös motivierter Zorn ist immer dann falsch, wenn er für Gott und für einen selbst brennt und sich gleichzeitig gegen die Menschen und gegen den Frieden richtet. Zorn kann zwar für Gott, aber gegen den Menschen gerichtet sein und gegen den Frieden. Und dann ist es kein heiliger Zorn. Die Liebe rechnet das Böse nicht an. Sie rechnet nicht. Das ist ja ziemlich skandalös in unserer Zeit. Weil, sind wir mal ehrlich, wir rechnen doch immer irgendwie was zusammen. Was hat der uns jetzt Gutes da? Was muss ich dann dafür tun, dass das wieder ausgeglichen ist? Die Liebe rechnet nicht an. Noch nicht einmal das Böse. Die Liebe kann was Unmögliches tun. Und zwar, sie nimmt das Böse wahr, sie empfindet es auch, aber sie stellt es nicht in Rechnung. Und es heißt, sie verhält sich so, wie wenn es gar nicht passiert wäre. Wer das Böse nicht anrechnet, legt keine Dossiers an von seinen Mitmenschen, in denen alles minutiös festgehalten wird, was die Person falsch gemacht hat und wann sie es falsch gemacht hat. Sie schreibt sich auch nicht die Sache auf, wo jemand schuldig bliebe ist an mir. Es geht nicht darum, das Böse nicht beim Namen zu nennen, versteht mich da nicht falsch. Es geht auch nicht darum, in falsch verstandener Demut und Selbstentsagung alles mit sich machen zu lassen und alles Mögliche hinzunehmen. Sondern es geht um die Herausforderung, einen Schlussstrich zu ziehen. Aber so lieben können wir nur, wenn uns bewusst ist, von wem wir zuerst geliebt sind und dass uns vergeben worden ist. Nur wenn ich selber aus der Vergebung herausleben kann, kann ich Schlussstrich ziehen. Nur durch Vergebung wird Schuld aufgehoben und nicht dich. Und nicht dadurch, dass ich durch hektisches Getue und auf meine Habenseite viele Dinge schreibe, wo für mich zählen und das Belastende vom anderen noch viel mehr ist. Die Liebe freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sondern an der Wahrheit. Alle Arten von Schadenfreude, fanatische Freude über verdiente Strafe oder selbstsichere Freude über verdientes Unglück sind das Gegenteil von dem, und sind Gegenteil von der Liebe. Die Liebe freut sich an der Wahrheit. Und wisst ihr, was Wahrheit ist? Die Evangelium sagt, Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus ist Wahrheit. In Person. Nicht im Dogma, sondern in Person. Zu dem Vers gäbe es noch mega viel zu sagen. Aber Schluss hier. Und dann kommt das grandiose Ende. Viermal alles. Sie, also die Liebe, erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Und sie erduldet alles. Diese vier Vers fassen alles Vorherige zusammen. Alles erträgt sie. In jeder Lage glaubt sie. Immer hofft sie. Und allem hält sie stand. Das ist Liebe. Und die Liebe verändert das Wie. Wie ich mit jemandem umgehe. Sie verändert, wie ich rede. Und dieses Wie, das wird von der Liebe bestimmt. Immer. Oder eben auch nicht. Und dann sagt der Paulus, ja, so wäre es eigentlich. Aber er weiß, das schaffen wir nicht. Keiner von uns. Das Wie überfordert mich immer wieder regelrecht. Ich schaffe das nur scheibchenweise. Mal klingt es ganz gut und dann bin ich mega stolz auf mich. Und dann passieren wieder Rückschläge und ich muss eingestehen, dass ich, wie ich jenes oder seit das gerade gemacht habe, das war überhaupt nicht von Liebe geprägt. Aber der Paulus lässt einen da nicht hängen, sondern er spricht dann davon, dass wir eben immer nur stückchenweise Stückwerk hinbekommen. Also im Schwäbischen gibt es das schöne Wort Breckelesweis. Ich weiß jetzt, ob es das im Schweizerdeutschen auch gibt. Aber wir schaffen es nur Breckelesweis. Immer nur ein Stückli. Immer nur eben Breckelesweis. Mir fällt einfach kein besseres Wort ein. Das Ganze kriegen wir nicht hin. Und der Paulus gibt uns das Bild da damit. Er sagt, es ist wie ein kaputter Spiegel. Und es ist wirklich hilfreich. Wir haben nur Bruchstück. Selbst wenn wir den noch zusammensetzen und sei es noch so schön und so, er hat Kante. Es wird nimmer perfekt. Wir werden immer die Kante sehen. Wir werden immer irgendwo einen Knick in der Optik haben. Es wird immer wenig schief und verschroben und schräg sein. Immer. Das ganze Bild, das werden wir nicht mehr erhalten in dieser Welt. Deshalb müssen wir uns auch nicht wundern, wenn wir uns selber manchmal nicht mehr verstehen. Ich bin mir meistens selbst das größte Rätsel. Warum ich so oder so tick? Warum, dass ich manche Schwächen nicht loswerde, immer wieder in die gleichen Fallen tapp? Ein Rätsel. Aber wir leben in einer Bruchstückwelt. Allerdings mit einer guten Aussicht. Und zwar mit der Aussicht, dass Gott einmal alles zusammenfügen wird. In der Welt mal alles wieder zusammen, als ganzes Bild. Aus dem Breckeles-Mosaik als Ganzes. Aber bis das soweit ist, müssen wir mit dem Bruchstück zurechtkommen. Bis das soweit ist, müssen wir mit unserer begrenzten Fähigkeit leben. Und auch damit, dass wir mit der Liebe, wie sie uns der Paulus schreibt, immer mal wieder scheitern. Und dass es immer mal wieder nicht klappt. Aber ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass wir in dem wachsen. Dass wir in der Liebe, wo uns von Gott geschenkt ist, immer mehr wachsen, aber auch zueinander wachsen. Dass wir immer besser lernen, wie wir diese Liebe ausleben können. Es hilft nicht, wenn wir das im Kopf wissen, aber unsere Taten und unsere Worte sprechen eine andere Sprache. Am Ende bleibt Glaube, Hoffnung und Liebe, die drei. Die größte aber von diesen ist die Liebe. So der Paulus. Liebe können wir nicht produzieren. Die können wir uns schenken lassen, weil Jesus uns zuerst geliebt hat. Deshalb sind wir fähig, überhaupt zu lieben. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei. Die größte aber von all diesen ist die Liebe. Amen.